Liebe Geschwister, ich freue mich, bei euch hier in Köln sein zu dürfen. Liebe Freunde, es ist eine echte Freude. Wisst ihr, dass mein bester Freund aus Köln stammt? Und ich war, glaube ich, unzählige Male in Köln und das erste Mal bei euch hier in der Adventgemeinde. Es ist mir eine wirklich große Freude. Und ich möchte euch heute ein wenig aus meinem Leben erzählen. Und das Thema habt ihr ja schon mitbekommen, der schmale und der breite Weg. Und als ich ungefähr so 6, 7 Jahre alt war, da haben meine Eltern dieses Plakat an die Zimmertür in meinem Kinderzimmer gehängt. Man kann natürlich jetzt vortrefflich darüber reden, ob das für ein 6- oder 7-jähriges Kind das richtige Plakat ist. Ich lehne auch manche Symbole, die dort dargestellt sind, heute ab, falls jemand die Frage hat. Es ist nur eine Illustration, weil dieses Plakat hing dort immer bedrohlich an meiner Tür. Dieses Auge, was von oben tief in mein Herz geschaut hat. Und man kann sich natürlich fragen, was hat sich die Malerin dieses Plakates gedacht? Es entstammt dem protestantischen Pietismus. Es gibt dort eine Sonntagsschule, auch auf der rechten Seite. Aber darum geht es nicht im Detail. Es geht darum, ich hatte dieses Bild vor Augen, dass es auf der linken Seite einen breiten Weg gibt und auf der rechten Seite einen schmalen Weg, der sich langsam nach oben schlängelt. Und wenn ihr das vielleicht genau sehen könnt, dann gibt es dort einen kleinen Abgrund und so kleine Holzbrücken, die so von dem einen Weg zum anderen führen und noch die Möglichkeit erlauben, dass man, selbst wenn man unten die falsche Pforte gewählt hat, doch noch vielleicht auf die richtige Seite zurückkehren kann. Soweit das Bild aus meiner Kindheit. Und ich würde das Bild natürlich heute nicht aufhängen. Aber wir möchten das Wort Gottes zur Hand nehmen, und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Matthäus, Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Da spricht der Herr Jesus zu uns und sagt, ich lese nach Schlachter, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ja, obwohl ich doch eigentlich so eine gute Voraussetzung hatte, ich bin in einem christlich-adventistischen Elternhaus aufgewachsen, ich hatte sogar so ein Plakat an der Kinderzimmertür, habe ich dann doch irgendwann nach dem Theologiestudium, was ich auch dann in Newbold noch fortgesetzt habe, irgendwann gedacht, ach, so genau muss man es vielleicht nicht nehmen. Und ich habe mir dann so gedacht, es gibt ja Leute, die alles recht streng nehmen. So genau muss man es vielleicht nicht nehmen. Und so schielte ich immer mehr hinüber auf einen schöneren, breiten Weg. Ich mache das gleich noch konkret. Und ich war damals nach dem Studium in den USA und fing dort an zu arbeiten im erziehungswissenschaftlichen Bereich. Und damals, 1994, hatte ich dann auch zum letzten Mal eine Adventgemeinde von innen betrachtet für die nächsten mindestens 17 Jahre. Und es ging so, dass ich dachte, ich kann das sozusagen selber mit meinem Kopf ausmachen, was richtig und falsch ist. Und es war dann so, dass es immer ein größerer Spagat wurde. Und ich bin nicht besonders gelenkig, ich bin keine Balletttänzerin, aber irgendwann war der Spagat so breit, dass ich das nicht mehr hinbekam, mit einem Bein im Reich Gottes sein zu wollen und mit dem anderen Bein aber auch nichts, was man so landläufig als die Welt bezeichnet, auslassen zu wollen. Meine eigene Erfahrung ist die, und die möchte ich heute gerne mit euch teilen, dass ich dann irgendwann aufgehört habe, in der Bibel zu lesen. Ich habe auch aufgehört zu beten. Irgendwann hatte ich nur noch Freunde, die auch nicht an Gott geglaubt haben. Und ich dachte, mir geht es gut. Ich bin jung, ich bin dynamisch, ich kann das Leben alleine gestalten. Und ich habe nichts vermisst in dieser Zeit. Bevor ich euch weiter erzähle aus meinem Leben, möchte ich mit euch erstmal den Paralleltext lesen. Im Matthäusevangelium haben wir den Text gelesen und der Paralleltext findet sich in Lukas Kapitel 13. Der ist sehr interessant, der ist ein wenig anders. Lukas Kapitel 13, da ist es nämlich ein bisschen ausführlicher beschrieben und zwar fokussiert sich Lukas nur auf die enge Pforte. Lukas Kapitel 13, ich lese ab Vers 22. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, es sind wenige, die errettet werden. Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an der Türe zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen und sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es war dann so, dass ich mit dem Theologiestudium und mit den Erziehungswissenschaften nicht genug Geld verdienen konnte. Und ich wollte ja etwas sein in der Welt. Also entschloss ich mich, ein Wirtschaftsingenieurstudium zu machen in London und Karriere zu machen. Das ging soweit gut. Ich brauchte Gott auch gar nicht mehr, weil ich hatte mein Leben ja selber in der Hand. Irgendwann verliebte ich mich in eine Frau, die ich im Ausland kennengelernt habe. Und ich muss hier ganz offen bekennen, ich habe primär auf ihre äußeren Reize geachtet. Die Brüder und Männer unter euch können es mir vielleicht nachsehen, aber es war kein Weg, der mich zu Gott geführt hat. Und um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, es war dann so, dass ich Jahre später vor einem Scherbenhaufen stand, vor einem echten Trümmerhaufen, hoch verschuldet, geschieden von einer Frau, die niemals an Gott glaubte und eine gerade mal geborene junge Tochter, wo nicht klar war, wer wird sie jetzt versorgen. Das Einzige, was ich noch hatte, war mein Beruf. Es fehlte noch zu meinem Unglück, dass ich komplett in den Ruin, in die Arbeitslosigkeit gestürzt wäre. Aber ein Großteil meines Gehalts ging zur Tilgung der Schulden drauf. Und in dieser Zeit fing ich an nachzudenken, so wie der verlorene Sohn vielleicht bei den Schweinen, wie war das eigentlich damals noch zu Hause? Zu Hause beim Vater im Himmel. Aber mein Ich, mein Herz, war noch nicht gebrochen. Ich dachte, ich könnte zu Gott so zurückkehren, wie ich es mir vorstelle. Und ich hatte mir damals geschworen, als ich aus der Adventgemeinde hinausging, du wirst nie wieder Adventist werden und du wirst nie wieder eine Adventgemeinde von innen betreten. Und so suchte ich Gott, aber nach meiner eigenen Agenda. Und ich fand auch eine Gemeinde, die so nach meiner eigenen Mütze war. Ich ging in Frankfurt in eine charismatische Gemeinde. Das war genau nach meinem Stil. Die Leute waren fröhlich, die waren energetisch, da gab es gute Stimmung und sie haben meine emotionalen Bedürfnisse gestillt. Und interessanterweise, ich dachte schon, ich gehe auf Gott zu und komme ihm Schritt für Schritt näher, weil ich suchte Gott. Aber es war sozusagen wie vernagelt. In dieser Gemeinde dort, in dieser charismatischen Gemeinde, gab es sowas wie eine Jüngerschaft. Also ich wurde als Interessent, als Gast mit einem anderen Bruder der Gemeinde zusammengebracht und gesagt, also ihr seid jetzt ein Tandem, ihr sollt jetzt so wie die Emmaus-Jünger gemeinsam quasi eine Wegstrecke gehen und auf dem Weg wirst du näher zu Gott gebracht. Das Problem war nur, dass dieser liebe Bruder nie Zeit für mich hatte. Es ging ein halbes Jahr und er hatte nicht einen Termin wahrgenommen, wo wir uns hätten treffen sollen. Irgendwann wandte ich mich an eine Hauskreisleiterin, die so das Hauskreiswesen dieser Gemeinde unter sich hatte und sagte, liebe Schwester, wo ist denn der geeignete Hauskreis für meine Altersgruppe, vielleicht auch, wo ich nicht so weit fahren muss? Und ich wurde einem Hauskreis zugeteilt, ich war dann dort einmal, aber der traf sich dann plötzlich nicht mehr. Und so sehr ich auch nach dem Gottesdienst, es gab da so eine schöne Cafeteria, wo man Kaffee und Kekse und Socializing machen konnte, so sehr ich auch versuchte, in diese Gemeinde hineinzukommen, ich danke dem Herrn heute dafür, es war wie vernagelt. Die Türen gingen für mich nicht auf. Ich werde euch noch mehr erzählen, wie diese Geschichte weiterging, aber ich habe euch zu unserem Thema, der schmale und der breite Weg, einen Traum mitgebracht. Einen Traum, der exakt am 12. Januar, also heute, vor 144 Jahren niedergeschrieben wurde. Es ist vielleicht reiner Zufall, dass es genau der 12. Januar war, vor 144 Jahren. Und ich möchte jetzt euch diesen Traum vorlesen und dann halte ich immer mal wieder inne und wir wollen dann einzelne Gedanken in diesem Traum vertiefen und ich werde das auch mit meiner weiteren Lebensgeschichte verknüpfen. In diesem Traum wollen wir drei konkrete Aussagen herausarbeiten und ich werde dazu dann noch einzelne Bibeltexte lesen. Es war vor ungefähr 5 Monaten, so wird es hier in dem Traum berichtet, da träumte ich von einer großen Menschenmenge. Ein Teil dieser Menschen begann sich auf eine Reise vorzubereiten. Wir hatten stark beladene Pferdewagen. Während wir reisten, schien der Weg anzusteigen. Auf der einen Seite der Straße war ein tiefer Abgrund. Auf der anderen Seite war eine hohe, weiße, glatte Wand. So hart wie die Oberfläche einer verputzten Zimmerwand. Und während wir weiterreisten, wurde die Straße immer schmaler und immer steiler. Einige Stellen der Straße schienen so eng, dass wir irgendwann zu dem Schluss kamen, wir könnten mit unseren Pferdewagen nicht mehr weiterkommen. So lösten wir die Pferde vom Gespann und nahmen einen Teil des Gepäcks mit auf den Pferderücken und dann ritten wir entsprechend weiter. Und während wir vorankamen, wurde der Weg schmaler und schmaler. Wir waren gezwungen, uns so ganz nah an die Wand zu drücken, um nicht vom schmalen Weg abzukommen und in diesen tiefen Abgrund zu stürzen. Und während wir uns mit unserem Gepäck auf den Pferden immer mehr an die Wand drückten und uns hinüberbeugten, dass wir nicht in den Abgrund fielen, da wurden nach und nach die Gepäckstücke mehr und mehr zerdrückt. Und wir schnitten irgendwann das Gepäck von den Pferden, sodass es herunterfiel in den Abgrund. Wir setzten uns auf die Pferde und fürchteten, dass wir dennoch auf diesem schmalen Weg hinunterfallen könnten. Und in solchen Zeiten schien eine Hand unsere Zügel zu halten und uns über den gefährlichen Weg zu führen, so wie in unserer Kindergeschichte. Da der Pfad immer schmaler wurde, entschieden wir uns irgendwann, dass wir auf den Pferden nicht mehr vorangehen konnten, um weiter sicher zu sein. So ließen wir die Pferde zurück und gingen ab sofort zu Fuß im Gänsemarsch, einer nach dem anderen. An einer noch engeren Stelle wurden plötzlich oben von der weißen Wand dünne Seile heruntergelassen. Diese ergriffen wir umgehend, um unsere Balance auf dem schmalen Pfad zu halten. Und während wir nun weitergingen, bewegten sich die dünnen Seile nach und nach mit uns. Schließlich kamen wir an eine Stelle, wo wir zu dem Schluss kamen, dass es besser wäre, die Schuhe auszuziehen. So zogen wir unsere Schuhe aus und gingen einige Zeit auf Socken. Bald wurde bei uns in der Gruppe beschlossen, dass wir besser barfuß laufen sollten. Geschwister und Freunde, sehen wir hier in dem Bericht soweit, der uns vor 144 Jahren gegeben wurde, ein Muster? Du und ich, wir sind die Leute auf diesem Weg. Wir sind nicht auf dem breiten Weg. Nein, wir sind alle zusammen auf dem schmalen Weg unterwegs. Und wir möchten Christus mehr und mehr näher kommen. Und was wir hier als Muster sehen, ist, dass nach und nach Dinge aus unserem Leben verschwinden. Zuerst die Pferdewagen, nach und nach das Gepäck, die Pferde, zum Schluss die Schuhe und auch die Socken. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Gläubigen, die hier in dem Traum vorangehen, zum Schluss barfuß unterwegs sind. Und ich denke an Mose, dem gesagt wird, ziehe Schuhe, deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also starten wir unsere Reise schwer beladen mit allerlei Gepäck und Ballast und was wir alles brauchen zum Leben. Und dabei sind auch sehr viele emotionale Lasten, die wir mit uns rumtragen. Und der Herr Jesus, der möchte uns frei machen von allem, was unser Leben mit ihm hindert. So schneidet er die Last entsprechend ab. Und der Vers, den ich mit euch dazu lesen möchte, weil er mir persönlich so wichtig geworden ist, ist in Johannes 8. Johannes 8, Vers 34 und 36. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und dann in Vers 36, der wichtige Vers, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Bevor ich den Traum weiterlese, wir bleiben an der Stelle einen Moment noch stehen, möchte ich euch erzählen, wie es in meiner persönlichen Lebensgeschichte weiterging. Eines Sonntagsvormittags hatte ich nicht unbedingt Lust, in den Gottesdienst zu gehen, dieser charismatischen Gemeinde. Und ich dachte, ach, bleibst du halt heute mal zu Hause, das Wetter ist ja so schön und wo man irgendwie Gott anbetet, ist ja auch egal. Und so saß ich da in meinem kleinen Apartment in Frankfurt und dachte so über mein Leben nach. Und um mich herum war es still, es war sehr friedlich draußen. Am Sonntagvormittag ist nicht viel Verkehr und man hört auch nicht das Lärmen der Nachbarn. Und ich wurde innerlich so ganz still. Und plötzlich, Geschwister, und das sage ich nicht, um mich irgendwie hervorzuheben, bitte versteht das nicht falsch, weil es nur so war. Ich kann euch nur berichten, wie der Herr mich geführt hat. plötzlich höre ich eine Stimme aus dem Nichts, die mir klar und deutlich in klaren, eindringlichen Worten sagt, wörtlich, du aber verkündige die dreifache Engelsbotschaft. Geschwister, ich war in einer Schockstarre. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Ein furchtbarer innerer Kampf begann in meinem Herzen. Ich wusste schon, dass das die Stimme Gottes war. Aber mein Herz verharrte noch in Rebellion. Und nachdem ich ein paar Minuten verwirrt dort auf meinem Sofa saß, sprang ich irgendwann auf und sagte, nein, niemals, das sind die Adventisten, mit denen habe ich für immer abgeschlossen. Das war im Sommer 2010. Der Herr ist gütiger, als wir es verdienen. Er ist mir trotzdem weiterhin nachgegangen, und hat nicht locker gelassen. Und so habe ich noch ein paar Monate gebraucht bis zum April 2011. Da hat der Herr mich wieder berufen oder gerufen. Und ich habe gesagt unter Tränen, Herr, ich weiß, dass du es bist. Und ich bin dann aus Frankfurt am Sabbat zu meinen Eltern gefahren. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, nach so vielen Jahren in eine Adventgemeinde zu gehen. Es war der 2. April. Aber die Woche drauf habe ich gesagt, Herr, ich habe Angst vor dem Gerede der Menschen. Ich habe Angst vor einer Schwester oder einem Bruder, die vielleicht sagen, na Markus, bist du auch mal wieder da? Hat ja lang gedauert. Naja, in jeder Familie gibt es ja ein schwarzes Schaf, das braucht halt ein bisschen länger. Geschwister, ich war zwar stolz und mein Stolz war dann endgültig gebrochen, aber ich habe gesagt, Herr, bitte, ich gehe jetzt, ich tue deinen Willen, aber sei bitte so gut und bewahre mich an diesem ersten Sabbat vor irgendeinem Gerede, was mich tief in meinem Herzen verletzen würde. Und Geschwister, ich sage euch, der Herr ist treu. Der Herr ist so etwas von treu. Ich ging an dem 9. April dann in den Gottesdienst meiner Heimatgemeinde, die ich so viele Jahre nicht gesehen hatte. Und niemand sagte ein schlechtes Wort zu mir. Der Gemeindeleiter kam auf mich zu und sagte, er kannte mich noch aus der Jugend, sagte, Markus, du bist ein Mann der Wirtschaft. Ich dachte, was will er jetzt von mir? Ja, du kannst doch Englisch. Meinte ich, ja. Ja, wir haben dort 30 englischsprachige Geschwister. Die Übersetzerin ist heute nicht da, die ist krank geworden. Geh bitte auf die Empore und übersetze. Ich sagte, Herr, ich kann zwar Wirtschaftsenglisch, ich kann doch keinen Gottesdienst übersetzen. Das ist viel zu lange her. Ich betete, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte, geh. Also ging ich auf die Empore. Ich übersetzte und zu meinem eigenen Erstaunen hatte ich Vokabular im Kopf, das ich nicht kennen konnte. Vielleicht aus Newbold damals noch 20 Jahre her. Aber es war nicht mehr aktiv. Der Herr hat mir Gnade geschenkt. Es sagte keiner ein Wort. Der Herr hat mir an dem ersten Sabbat in einer Adventgemeinde eine Aufgabe gegeben und zum Schluss kam meine damals vierjährige oder damals noch dreijährige Tochter zu mir nach oben auf die Empore und wollte auf den Arm. In der einen Hand hatte ich das Liederbuch, in der anderen Hand meine Tochter. Und als wir ein Lied sangen, konnte ich meine Fassung nicht mehr halten. Mir flossen die Tränen wie ein Bach runter. Ich war froh, dass ich meine Tochter auf dem Arm hatte, denn so konnte ich meine Tränen in ihrem Haar trocknen. Der Herr hat mich in den folgenden Monaten, das möchte ich gerne zu seiner Ehre sagen, wunderbar geführt. Er hat mir eine tiefe Liebe zum Wort Gottes und zum Geist der Weissagung geschenkt. Ich durfte Dinge entdecken, die ich früher in meinem Theologiestudium niemals gesehen habe. Und so ist es so wie in unserem Traum, wie wir gelesen haben, der Herr hat gesagt, Markus, ich möchte, dass du Dinge sein lässt, die du in der Vergangenheit getan hast. Und so sind nach und nach Dinge aus meinem Leben rausgefallen, im Lebensstilfragen, in der Ernährung, in der Art, wie ich denke und fühle, in meinem Medienkonsum. Ich könnte euch viele Stunden und Beispiele darüber berichten. Weil der Herr hat mich in Liebe zu seinem Wort und zum Geist der Weissagung geführt und hat mich diese Dinge erkennen und entdecken lassen. Ich lese weiter in unserem Traum. Da heißt es, wir dachten dann in dem Moment an diejenigen, die nicht an Entbehrungen und Strapazen gewöhnt waren. Wo waren sie jetzt? Sie waren nicht mehr bei uns. Bei jeder weiteren Herausforderung wurden einige von uns zurückgelassen und nur diejenigen blieben, die sich daran gewöhnt hatten, Schwierigkeiten zu ertragen. Die Entbehrungen des Pfades machten uns jetzt noch entschlossener, diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Denn die Gefahr des Absturzes erhöhte sich auf dem Pfad ständig. Wir drückten uns immer fester an die Wand. Auch wenn der Pfad jetzt so schmal war, dass unsere Füße manchmal nicht mehr richtig überhaupt darauf stehen konnten. Wir haben dann unser ganzes Gewicht auf die Seile verlagert. Und einige riefen laut, wir haben Halt von oben. Und diese Worte wurden dann von allen ausgesprochen, die uns nachfolgten. Unten aus dem Abgrund hörten wir viel Lärm und Rummel. Dort hörten wir weltliches Schwören, vulgäre Witze, schreckliche Musik, Kriegslieder, Tanzrhythmen, lautes Fluchen und Lachen, Schreie der Angst, bittere Klagen vermischten sich in diesen Lärm. Und als wir das alles hörten, so heißt es hier in dem Traum, waren wir ängstlicher als zuvor, auf diesem schmalen, schwierigen Weg zu bleiben. Ein Großteil der Zeit waren wir gezwungen, unser ganzes Gewicht auf die Seile zu verlagern, damit wir überhaupt auf dem Weg vorankamen. Ich bemerkte, dass die schöne weiße Wand mit Blut befleckt war und das verursachte ein Gefühl des Bedauerns. Aber dieses Gefühl der Traurigkeit kam nur für einen Moment auf, denn bald verstand ich, es musste so sein. Denn diejenigen, die nach uns kommen, die wussten, dass schon andere auf dem Weg gegangen sind. Und dann werden sie wissen, dass sie den Weg ebenso fortsetzen können, auch wenn Blut aus schmerzenden Füßen vielleicht austreten sollte. Sie würden nicht in Entmutigung verfallen, denn sie wüssten, auch andere vor ihnen sind diesen Weg gegangen. Geschwister, die Seile, die dort beschrieben sind in dem Traum, sind unser Glaube an Jesus Christus. Und auch wenn es so aussehen mag, als sei alles gegen uns, dann dürfen wir glauben, dass Gott für uns ist. Und diese Seile werden stärker und stärker, je weiter wir vorangehen. Und wenn Prüfungen und Schwierigkeiten, Entbehrungen kommen, dann hilft uns das, im Glauben zu wachsen. Und nachdem ich dann ein paar Monate mit Gott unterwegs war, bekam ich Post. Post vom Gericht. Ich dachte, was habe ich falsch gemacht? Es war eine Klage der Mutter meiner Tochter, dass sie das Sorgerecht komplett für sich haben wollte. Und ich wusste sofort her, das ist ein geistlicher Kampf. weil ich hatte bis dahin meine Tochter jedes Wochenende bei mir und begann sie im Glauben zu erziehen. Sie ging mit mir fröhlich in die Kindersabbatschule und liebte die Gottesdienste und sang fröhlich die Lieder und liebte die Kinderandachten, den Sabbatanfang, den Sabbatschluss. Und nun kam die Klage und ich sah, dass die gegnerische Seite sich gut bewaffnet hatte mit einem Professor des Rechts für Familienrecht und sie konnte aus Ressourcen schöpfen, aus dem Vollen. Und ich ging auf meine Knie und sagte, Herr, es geht nicht um mich, aber es geht um dieses kleine Kind. Herr, bitte greif du ein. Und während ich noch so menschlich dachte, wo ich Geld für einen Anwalt herbekommen könnte und ob ich mich auch aufrüsten sollte mit einem Top-Anwalt, der die Sache zu meinen Gunsten entscheiden würde, da ging ich auf die Knie und in der stillen Zeit fiel mir immer das Wort aus 2. Mose 14, Vers 14 ein, dass ich stille sein soll, aber der Herr für mich kämpfen will. Geschwister, das ist nicht einfach. Es ging um mein eigenes Kind. Und ich hatte diesen Weg jetzt gerade neu gefunden und er war mir so köstlich und so wertvoll. Und jetzt sagt Gott einfach, sei stille, nimm dir keinen Anwalt, bete nur, ich will für dich kämpfen. Die erste Verhandlung war angesetzt und ich machte mich ein wenig schlau dort beim Amtsgericht. Es war eine Richterin, die als Feministin bekannt war, dass sie in jedem Fall zugunsten von Frauen entscheiden wird. Und ich sagte, Herr, das ist eine Übermacht. Ich kann doch nicht ohne Anwalt dort erscheinen. Der Herr sagt, 2. Mose 14, Vers 14, sei stille, ich will für dich kämpfen. Und kurz bevor dieser Termin anstand zur Verhandlung, bekam ich Post vom Gericht, dass der Termin vertagt wurde. Auf einen Termin, wo der Anwalt der Gegenseite im Urlaub war. Und dann musste wieder vertagt werden. Aber diesmal war die Richterin im Urlaub. Und es musste noch einmal vertagt werden. Und zu dem letzten Termin wurde die Richterin an ein anderes Amtsgericht versetzt. Und es wurde ein neuer Richter bestellt, ein junger Mann, ungefähr 30 Jahre. Und der Herr sagte mir, vertrau mir, ergreife im Glauben die Zusagen meines Wortes. Und ich gesagt, Herr, ich habe keine andere Chance. Wenn du es sagst, will ich es tun. Um die Geschichte abzukürzen, ich erschien allein vor Gericht, die gegnerische Partei mit einem Anwalt, einem sehr guten Familienanwalt, der auch ein wunderbares Plädoyer gehalten hat und ich sagte kein Wort, ich saß dort nur. Und irgendwann sagte der Richter zu mir, Herr Witte, was haben Sie denn zu sagen? Und ich betete und sagte, Herr, was soll ich jetzt sagen? Gib mir bitte Worte in den Mund. Der Heilige Geist gab mir ins Herz, Markus, stimm allen zu, was die gegnerische Seite verlangt. Es brach mir das Herz. Ich sagte, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich soll jetzt allem zustimmen? Es geht doch um meine Tochter. Es geht um den Glauben. Es geht darum, dass sie dich kennenlernt. Und der Geist sprach, stimm allen zu. Geschwister, es war wieder ein Kampf, ein schwerer, schwerer Kampf. Ich stimmte zu. Ich sagte dem Richter, ich möchte für das Kind entscheiden, für das Kindeswohl. Wenn es wirklich das Beste für meine Tochter ist, dann soll es so sein. Das muss den Richter irgendwie berührt haben. Ich konnte in das Herz des Richters nicht schauen, aber der Herr konnte es. Und der Richter hat entschieden, es ändert sich nichts. Es bleibt beim gemeinsamen Sorgerecht. Ich kann nicht erkennen, dass dieser Mann, also er sprach von mir, irgendeiner Weise eigensüchtige Ziele bei seiner Tochter verfolgt. Geschwister, es war ein Wunder, ein echtes Wunder. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Als ein Beispiel aus meinem Weg zurück zu Gott, dass wenn der Weg schmaler und schmaler wird und wir nichts anderes mehr haben als die Seile, den Glauben, unser Vertrauen in Jesus Christus. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne Hebräer 12 mit euch lesen. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Und ihr kennt das Kapitel 11, wo es heißt, immer durch Glauben und die ganzen Glaubensväter. Und dann sagt Paulus in Kapitel 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Geschwister, das ist genau der Punkt. Weil wir Glaubensväter haben, weil wir Brüder und Schwestern haben und Freunde, die auch Erfahrungen mit Gott machen und uns ermutigen, dass wir jede Verheißung des Wortes Gottes und jede Verheißung im Geist der Weissagung für uns anwenden dürfen und Gott beim Wort nehmen dürfen. Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, dürfen wir uns von Christus befreien lassen, von unseren Sünden und Leidenschaften, die ich in meinem alten Leben gepflegt hatte. Und aufsehen auf Christus, der unseren Glauben begonnen hat und ihn auch vollenden wird. Ich lese den Traum noch zu Ende. Endlich kamen wir zu einem großen, tiefen Abgrund. Unser Weg war am Ende. Es gab keinen Boden mehr, auf dem wir weiter hätten gehen können. Unser ganzes Vertrauen musste jetzt in die Seile gesetzt werden, die inzwischen einen Durchmesser angenommen hatten, so stark wie ein menschlicher Körper. Aber in dem Moment wurden wir unsicher und fragten uns, woran sind diese Seile eigentlich befestigt? Mein Mann, so schreibt die Verfasserin hier, war vor mir. Große Schweißtropfen fielen von seiner Stirn. Die Adern an seinem Hals und an seinen Schläfen wurden deutlich sichtbar. Sie hatten sich geradezu in der Größe verdoppelt. Er versuchte, seine Anspannung zu unterdrücken. Ein qualvolles Stöhnen kam über seine Lippen. Mir lief der Schweiß über mein Gesicht und ich fühlte eine Angst, wie ich sie nie zuvor gefühlt hatte. Ein schrecklicher Kampf lag vor uns. Wenn wir jetzt nicht weiterkämen, hätten wir alles umsonst durchlebt. Geschwister, ich möchte den dritten Punkt festhalten mit einem Wort aus Offenbarung 14, Vers 12, das ihr alle kennen werdet. Und ich lese das vor nach der Elberfelder, nach der revidierten. Da heißt es, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes halten und bewahren den Glauben Jesu. Nicht den Glauben an Jesu, sondern man kann es genauso gut auch übersetzen, den Glauben Jesu. Und was die Verfasserin hier in diesem Traum beschreibt, ist ein Kampf, so wie Christus ihn in Gethsemane durchlebt hat. Schweißtropfen. Komplette Anspannung. Und dann schreibt sie weiter, vor uns auf der anderen Seite der tiefen Schlucht war ein schönes grünes Feld. Und wir konnten die Sonne zwar nicht sehen, aber helle Lichtstrahlen, ähnlich von Strahlen aus Gold und Silber, ruhten auf diesem Gebiet. Nichts, was ich auf der Erde gesehen hatte, konnte die Schönheit und Herrlichkeit beschreiben, die in diesem Feld lag. Aber wie konnten wir denn rüberkommen? Wir fragten uns, wer hält das Seil? Plötzlich sagten einige: Gott hält das Seil. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und das wurde dann von allen wiederholt. Wenn er uns so weit gebracht hat, wird er uns jetzt auch nicht im Stich lassen. Mein Mann schwang sich über den furchtbaren Abgrund hinüber zu dem schönen Feld auf der anderen Seite und ich folgte ihm sofort. Oh, was für ein Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit fühlte ich gegenüber Gott. Ich hörte Stimmen der Dankbarkeit und Freude, des Triumphes. Sie lobten Gott und ich war glücklich, wunschlos glücklich. Und sie schreibt dann hier: Dieser Traum braucht keinen Kommentar. Er hinterließ einen solch starken Eindruck auf mich, dass wahrscheinlich jedes Element dieses Traumes in mir zeitlebens lebendig bleiben wird. Geschwister, wir sind auch unterwegs auf einem schmalen Weg. Und genauso wie das Volk Israel sind es, wie Jesus dem Volk sagte in Lukas Kapitel 13, dass es wenige sind, die unterwegs sind, so wiederholt die Geschichte sich heute im Volk Gottes. Es sind übrige. Und lasst uns nochmal die drei Kerngedanken zusammenfassen. Die Gerechtigkeit Christi befreit uns von allem Ballast. Je enger wir uns an die weiße Wand der Gerechtigkeit Christi drücken, umso mehr fallen sündige Gewohnheiten, Leidenschaften, Dinge, die wir nicht mehr brauchen, von uns ab. Der Sohn macht uns frei und dann sind wir wahrhaft frei. Und während wir im Glauben auf Christus schauen, gewinnen wir Ausdauer. So wie wir im Hebräerbrief von Paulus gelesen haben, dass wir Ausdauer in dem Kampf haben, der vor uns liegt, weil wir aufschauen dürfen auf Christus. Und zum Abschluss dürfen wir wissen, dass der Glaube Jesu uns hindurchbringt. Christus allein hält die Seile. Denn hier ist das Ausharren der Heiligen, die Freude empfinden beim Halten der Gebote, weil Christus ihnen diese Gerechtigkeit schenkt und den Glauben Jesu. Geschwister, ich wünsche uns, jedem von uns hier heute Morgen, dass ihr ermutigt seid, wenn Schwierigkeiten kommen, auf diesem schmalen Weg weiterzugehen, dass ihr euch an die schmale Wand der Gerechtigkeit Christi klammert und drückt, dass ihr die Seile des Glaubens ergreift und dass jeder von uns sich am Ende mit diesem Seil des Glaubens auf die neue Erde, ins Paradies, auf das neue Jerusalem schwingen kann. Der Herr schenke es uns und gebe uns dazu Gnade. Amen.